Ich lese den Bibeltext für die Predigt. Aus Lukas 1, Vers 1 bis 4. Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist.
Guten Morgen. Ich bete. Himmlischer Vater, danke für diesen Tag, den du geschaffen hast. Danke für dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke, dass du heute noch zu uns sprechen möchtest. Und ich bitte dich, dass du das jetzt tust. Gebrauche meine Worte, damit wir dich hören. Amen. Auch ich muss sagen, wie schön das ist, dass hier jetzt wieder Gesichter zu sehen sind. Und es ist irgendwie auch schön zu wissen, dass zu Hause Leute sitzen, aber wenn man dann hier alleine ist oder mit ein paar Leuten und immer nur in die Kamera guckt, das ist irgendwie so schön, dass sich das wieder anfühlt wie ein bisschen mehr gemeinsames Leben, und mal gucken, wie lange uns das erhalten bleibt. Anna hat es schon gesagt, es geht heute weiter in der Predigtserie Wer glaubt denn sowas? Und es geht heute um das Verhältnis zwischen Glaube und Wissenschaft. Vor ziemlich genau 2 Jahren, ich habe euch das mal mitgebracht, ist eine Spiegelausgabe zu genau diesem Thema erschienen, die hieß Wer glaubt denn sowas? Warum selbst Christen keinen Gott mehr brauchen? Und jedes Mal, wenn ich dieses Magazin bei mir im Büro im Regal liegen sehe und wenn ich es in die Hand nehme, dann durchzuckt mich das und ich werde traurig und ich möchte laut aufschreien und möchte es gerne korrigieren, warum selbst Christen keinen Gott mehr brauchen. Und ungefähr zeitgleich mit der Erscheinung dieses Spiegelartikels habe ich den Vortrag eines Quantenphysikers hier in Potsdam besucht, der in seinem Referat von der Theorie des Multiversums oder der Multiversen gesprochen hat, als Erklärungsmodell für die Entstehung unseres Universums, hat er folgenden Punkt vertreten: Je mehr Universen wir uns vorstellen, oder anders gesagt, je mehr wir davon ausgehen, dass es viele, eventuell sogar unendlich viele Universen gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass unser Universum tatsächlich per Zufall entstanden ist. Das ist die Theorie dahinter. Das ist natürlich alles viel komplizierter. Ich bin kein Naturwissenschaftler, kein Akademiker. Ich bin Theologe und ich bin Praktiker und manchmal Pragmatiker. Aber der Punkt ist klar. In einer Weltanschauung, in der ein Schöpfergott keinen Platz hat, keinen Platz haben soll, keinen Platz haben darf, muss eine Theorie her, um die Komplexität und die Genialität unserer Welt, die Feinabstimmung der Naturgesetze, diese perfekte Ordnung, dieses Zusammenspiel unseres Universums und ihrer Entstehung zu erklären. Und jedes Erklärungsmodell schafft dann natürlich neue Fragen und Probleme, auf die dann auch wieder eine Lösung gefunden werden muss. Und je nachdem, wen man fragt, entsteht an diesem Punkt der Konflikt zwischen Glaube und Wissenschaft. Oder vielleicht besser gesagt, der Konflikt zwischen Glaube und noch etwas konkreter der Naturwissenschaft. Und dieser Frage danach, ob das automatisch so sein muss, möchte ich heute etwas auf den Grund gehen oder zumindest etwas nachgehen, in dem Bewusstsein, dass dieses Thema viel zu komplex ist, um das in einer Predigt irgendwie umfassend zu behandeln. Das ist auch gar nicht mein Anspruch. Ich möchte lediglich mit meiner sehr begrenzten Intelligenz dieser Frage nachgehen, ob es zwangsläufig diesen Konflikt zwischen Glaube und Naturwissenschaft geben muss. Und ich möchte das als Vorbemerkung in aller Demut und in großer Hochachtung vor der Arbeit von Wissenschaftlern tun, die danach streben, die komplexen Zusammenhänge unserer Welt zu verstehen und erklären zu wollen und teilweise auch erklären zu können. Ich möchte das aber auch in noch viel größerer Demut und Hochachtung vor Gott, unserem Schöpfer und seinem Wort tun. Bei diesem besagten Fachvortrag habe ich mich dann in der anschließenden Aussprache-Gesprächsrunde aus meiner Deckung gewagt und habe erst hinterher gemerkt, wie hohl das vielleicht war. Und mit einer Mischung aus Faszination und auch einer gewissen Naivität die Frage in den Raum geworfen, ob dieser Quantenphysiker mit dieser unbewiesenen Theorie des Multiversums oder der Multiversen, ich weiß nicht mal, wie das heißt richtig, damit nicht eigentlich per Definition eigentlich eine philosophische Aussage macht, beziehungsweise eine Glaubensaussage. Zumindest solange das noch nicht bewiesen ist. Und ganz ehrlich, ich saß da während des Vortrags und dachte, boah, dieser Mann. Ich war fasziniert von seinem Vertrauen zu dieser theoretischen, nicht beweisbaren Erklärungsidee. Und irgendwie saß ich da und dachte, so viel Glauben, wie der hat, hätte ich gerne. Glaube, mehr ist es einfach nicht. Glaube an eine Theorie, Vertrauen in eine Erklärungstheorie. Und dann hat mich aber etwas gestört, dass nämlich gleichzeitig alle anderen Formen von Glauben, zum Beispiel die an einen Schöpfergott, abgelehnt wird mit der Begründung, es sei nicht beweisbar. Und da merke ich, da entsteht bei mir dann ein Konflikt, das ist nicht ganz schlüssig, das halte ich für nicht ganz seriös. Jedenfalls wurde auf meine Frage dort, ich habe mich als Theologe geoutet und gesagt, ich bin wahrscheinlich hier das dunkelste Licht im Saal, aber ich möchte diese Frage einfach mal stellen. Und auf diese Frage wurde nicht so richtig eingegangen, sie war wahrscheinlich nicht wissenschaftlich genug. Jedenfalls habe ich gemerkt, ausgehend von unterschiedlichen Grundannahmen, nämlich auf der einen Seite, es gibt Gott, und auf der anderen Seite, es gibt Gott nicht, haben wir uns demselben Thema, aber aus völlig unterschiedlichen Richtungen angenähert. Und natürlich kommt man dann auch zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Und so entsteht dann das, was wir Konflikt nennen, dem man sich auch argumentativ nur bis zu einem gewissen Punkt annähern kann und den kann man nicht komplett ausräumen. Wenn der Ausgangspunkt ein völlig anderer Punkt ist, weil es sehr wohl einen großen Unterschied macht, ob in dieser Gleichung die Variable Gott vorkommt oder nicht. Das macht einen ganz entscheidenden Unterschied. Und an diesem Punkt kann dann der Gedanke entstehen, hier gibt es eine Unvereinbarkeit von Glaube und Naturwissenschaft. Wie gesagt, problematisch halte ich lediglich dieses konstruierte Gegeneinander, bei dem ein Schöpfergott oder ein Glaube grundsätzlich aufgrund fehlender Beweisbarkeit abgelehnt wird, während andere theoretische, aber ebenfalls bisher unbewiesene Erklärungsmodelle als wissenschaftlich und damit irgendwie auch besser anerkannt werden. Und jetzt war ich die ganze Woche in der Spannung, dass es natürlich schwierig bis fast unmöglich oder jedenfalls manchmal auch sehr unbefriedigend erscheint, einen antiken Text, wie es unsere biblischen Texte ja sind, dafür heranzuziehen, Fragen und Probleme des 21. Jahrhunderts zu beantworten, in der westlichen Welt nach der Aufklärung, die zu der Zeit, als die antiken Texte geschrieben wurden, noch gar keine Fragen waren. Das lässt immer eine gewisse Unzufriedenheit entstehen. Und dazu noch die Vorbemerkung, das ist auch gar nicht der Anspruch der Bibel. Der Anspruch der Bibel ist nicht, ein naturwissenschaftliches Buch zu sein oder ein naturwissenschaftliches Lehrbuch, aber ihre Inhalte sind auch nicht unwissenschaftlich. Wie kann das auch sein oder wie sollten sie das sein, wenn es von vorne bis hinten um Gott geht, der die Naturgesetze erfunden und in Kraft gesetzt hat und uns Menschen, inklusive aller Wissenschaftler, mit der Fähigkeit ausgestattet hat, überhaupt denken und forschen zu können. Also unwissenschaftlich ist es auch nicht. Wenn du zu den Menschen gehörst, die dem Glauben gegenüber eher skeptisch sind, dann lade ich dich ein, zumindest die Offenheit mitzubringen, in diesem Denkprozess dich mal darauf einzulassen, die Offenheit dafür mitzubringen, dass es einen Gott, dass es die Möglichkeit für einen Gott gibt, vielleicht bis dahin, dass es die Möglichkeit gibt, dass es einen Gott gibt, einfach mal mitzudenken. Dann eröffnen sich nämlich tatsächlich ganz neue Welten. Ich habe die Einleitung des Lukas-Evangeliums als Grundlage aus Gottes Wort für heute ausgewählt, weil dieser Text beschreibt, wie ein antiker Wissenschaftler, Dr. Lukas, er war Arzt und damit grundsätzlich ja schon mal skeptisch von der Persönlichkeit, und er war es gewohnt, gründlich zu arbeiten, wie Dr. Lukas hier vorgegangen ist. Na klar, könnte man jetzt wieder einwenden, antike Mediziner verkörpern vielleicht nicht so ganz das, was wir nach heutigem Standard als Wissenschaftler bezeichnen würden. Aber er war definitiv ein sehr gebildeter und ein sehr kultivierter Mann der damaligen Zeit. Man kann das daran erkennen, wenn man seine Texte, die Wortwahl, die Ausdrucksweise, den Satzbau mit anderen antiken Texten vergleicht, von durchaus auch säkular anerkannten Philosophen und Wissenschaftlern aus der gleichen Zeit. Also da sieht man, Lukas war ein sehr gebildeter und sehr kultivierter Mann. Und dieser Lukas schreibt an einen römischen Amtsinhaber aus dem Ritterstand der damaligen Zeit, Theophilus. Und zwar ist es bei Theophilus wichtig, er ist ein ehemaliger Nichtjude und damit ebenfalls ein Skeptiker der christlichen Lehre, die zu dieser Zeit ja noch ganz neu war, der er sich aber scheinbar zugewendet und angeschlossen hat. Also, hier arbeitet ein gründlich nachforschender Skeptiker, der schreibt für einen mindestens ehemaligen Skeptiker. Und spätestens das sollte uns aufhorchen lassen und dazu führen, dass wir uns diesen Text mal etwas genauer anschauen, weil das ist doch genau das, was wir spätestens in der Oberstufe lernen, kritisch an Texte ranzugehen, alles abzuwägen und dann Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich bin, und das ist ein Spoiler, ich bin im Laufe der Woche immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass Glaube und Wissenschaft sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern dass sie sich sehr gut ergänzen. Und deswegen habe ich als Thema formuliert, ein Glaube der Wissenschaft. Ein Glaube der Wissenschaft. Für viele postmoderne Menschen ist Glaube ja eher so etwas für naive Artgenossen, Zeitgenossen. Gläubigen Menschen wird häufig ein Mangel an Intellekt unterstellt. Zusätzlich sind sie oft noch etwas komisch, ein bisschen langweilig, emotional und sozial vielleicht ein bisschen unterbelichtet. Für diese Art Menschen scheint Glaube geradezu ideal zu sein. Er gibt Halt für haltlose Menschen. Aber doch nicht für denkende, aufgeklärte Menschen, denen doch völlig klar ist, dass die Erkenntnisse der Wissenschaft und Glauben an Gott, dass die einen Glauben an Gott doch zu einer überholten Angelegenheit gemacht haben. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass in unserer aufgeklärten, modernen Gesellschaft die Sehnsucht nach Spiritualität und nach dem Jenseits immer weiter zunimmt. Und im Weltvergleich ist Europa und Deutschland nicht unbedingt repräsentativ. Da bietet sich nämlich ein ganz anderes Bild in Bezug auf den Glauben. Glaube nimmt weltweit stark zu. Der Religionssoziologe Professor Stolz, der unter anderem in diesem Spiegelartikel zitiert wird, der zieht daraus folgenden Schluss. Ich zitiere, er sagt, Unglaube ist also soziologisch gesehen das Ergebnis des zivilisatorischen Fortschritts. Unglaube, wie er jetzt in Europa und in Deutschland stark vertreten ist, ist das Ergebnis des zivilisatorischen Fortschritts. Das heißt, je fortschrittlicher eine Gesellschaft, desto unnötiger wird Glaube. Oder, umgekehrt. Je unzivilisierter eine Gesellschaft, desto gläubiger. Und ich bin mir nicht sicher, ob er mit diesem Rückschluss tatsächlich die ganze Wahrheit erfassen kann. Und der britische Evolutionsbiologe Richard Dawkins geht in seinem Buch, ich glaube 2006 oder 2007, Der Gotteswahn, er geht sogar so weit zu sagen, dass es unmöglich ist, ein intelligenter Wissenschaftler zu sein und gleichzeitig religiös. Laut Dawkins geht nur das eine oder das andere. Und er vertritt die These, je intelligenter, je rationaler und wissenschaftlicher jemand ist, desto weniger kann er an Gott glauben. Und ein Stein des Anstoßes in diesen oder auf dem Weg zu diesen Rückschlüssen oder zu diesen Ergebnissen ist das große Thema Wunder. Wunder, die eine große Rolle spielen bei vielen Glaubensrichtungen und besonders auch für den christlichen Glauben. Weil aber ein Wunder im wissenschaftlichen Sinn nicht beweisbar, weil nicht wiederholbar ist, fällt damit Wunder als Erklärungsmodell aus. Das heißt, ein Wunder beschreibt das direkte Eingreifen Gottes in die Naturgesetze und damit haben Wunder es natürlich in einer Weltanschauung ohne Gott extrem schwer. Das wird nicht funktionieren. Jetzt ist es aber so, dass der christliche Glaube ja auf Wundern gerade so aufbaut. Die Menschwerdung Gottes, die Geburt von Jesus, von einer Jungfrau, war ein Wunder. Da ist durch Gottes Eingreifen etwas passiert, was in dieser Form einzigartig ist. An Weihnachten feiern viele zivilisierte Menschen ein Wunder, obwohl sie inhaltlich nicht damit übereinstimmen. Das gleiche wie an Ostern. Die Auferstehung von Jesus am dritten Tag nach seinem Tod durch Kreuzigung ist kein natürlicher Vorgang, sondern ein Wunder, wo Gott eingreift, den Tod besiegt und überwindet. Ein Wunder. Und das Neue Testament ist voll mit Berichten von Wundern, die Jesus während seines Lebens getan hat. Und seit der Aufklärung ist die Skepsis gegenüber Wundern entstanden, weil sie eben nicht mit einer rationalen Sichtweise der Welt zu vereinbaren sind. Und so hat sich schleichend eine entscheidende Veränderung stattgefunden, bei der sich der menschliche Verstand nicht mehr demütig Gott und seinem Wort untergeordnet hat, wie es lange der Fall war, sondern der Verstand wurde zum Maßstab erklärt, um Gott und sein Wort zu beurteilen. Die Aufklärung hat viele tolle Errungenschaften gebracht, unfassbar viele Fortschritte, aber eben gleichzeitig auch diese kritische Haltung und Skepsis, zum Beispiel gegenüber biblischen Aussagen. Und daraus hat sich dann eine weitere logische Schlussfolgerung entwickelt, die so weit geht zu sagen, die biblischen Texte können nicht wahr sein, weil sie Wunderberichte enthalten. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Biblische Texte können nicht wahr sein, weil sie Wunderberichte enthalten. Und das möchte ich in Frage stellen. Dahinter steckt nämlich die Grundannahme, dass die Wissenschaft bewiesen hat, dass es keine Wunder geben kann. Das ist aber nicht so. Es gibt keinerlei Möglichkeiten, experimentell zu beweisen, dass es keine übernatürliche Ursache geben kann. Und damit landen wir wieder bei zwei Glaubensaussagen, die nebeneinander stehen. Eine Glaubensaussage, in der Gott einen Platz hat, und eine Glaubensaussage oder philosophische Frage, in der Gott keinen Platz hat. Und der Philosoph Alvin Plantinga hat mit einem Alltagsbeispiel beschrieben, warum diese Argumentation in der Wissenschaft nicht funktioniert. Das fand ich ganz lustig. Er schreibt, ich zitiere, wenn man wissenschaftlich beweisen möchte, dass es keinen Gott oder keine Wunder geben kann, dann ist das so ähnlich wie mit einem Betrunkenen, der seinen Autoschlüssel verloren hat, aber nur unter der Laterne nach dem Schlüssel sucht, weil dort das Licht besser ist. Er sagt, eigentlich geht die Behauptung sogar noch weiter. Eigentlich wird behauptet, dass der Schlüssel unter der Laterne liegen muss, weil man ihn im Dunkeln so schwer finden kann. Das ist der Zirkelschluss, ist es in sich widersprüchlich, wie wissenschaftlich argumentiert wird. Aber sobald man die Grundannahme, es kann keinen Gott geben, der Wunder tut, sobald man die ändert, ändert sich alles. Wenn es nämlich einen Schöpfergott gibt, dann ist die Möglichkeit von Wundern plötzlich überhaupt gar nicht mehr unlogisch. Für einen Gott, der alles aus dem Nichts erschaffen hat, auch alle Naturgesetze erschaffen hat, ist es kein Problem, einen Teil seiner Schöpfung jederzeit und nach Belieben zu verändern. Und das nennt man dann Wunder. Das heißt, um wirklich sicher zu sein, dass es keine Wunder geben kann, müsste man sicher sein, dass Gott nicht existiert. Und das wiederum ist eine Frage des Glaubens und keine Frage der Wissenschaft. Und vielleicht müssen wir also gar nicht so weit gehen, dass man sich zwischen Glaube und Wissenschaft entscheiden muss. Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ich habe mich hier die Woche durchgeklickt und bin von Pontius zu Pilatus gekommen, dann merkt man schnell, dass es immer mehr Wissenschaftler gibt, sowohl Christen als auch Nichtchristen, die keine Unvereinbarkeit zwischen Naturwissenschaft, also ihrer Arbeit, und einem Glauben an Gott sehen. Außerdem, und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, sind die meisten nichtgläubigen Wissenschaftler einfach als Nichtgläubige zur Wissenschaft gekommen und nicht durch die Wissenschaft zu Atheisten geworden. Ein Bäcker würde man ja auch nicht sagen, der ist einfach als Nichtchrist vielleicht Bäcker geworden, aber nicht durch das Bäckersein Atheist geworden. Es scheint also möglich zu sein, dass jemand Christ ist, ohne in Konflikt mit der Wissenschaft zu geraten. Und hier möchte ich jetzt gerne in diesen Bibeltext einsteigen. Das ist nämlich genau der Weg, den Lukas wählt, wenn er hier einem ehemaligen Skeptiker schreibt, nach sorgfältiger Recherche und gewissenhafter Arbeit komme ich zu dem Schluss, verehrter Theophilus. Ich habe das gemacht, damit du und andere Skeptiker erkennen, wie zuverlässig das alles ist, worin du unterrichtet worden bist. Wir sollten nicht denken, dass es skeptische Menschen erst seit der Neuzeit gibt. Die gab es schon zu allen Zeiten. Und deshalb macht Lukas sich die Mühe, Augenzeugen aufzusuchen, sie zu befragen und alles geordnet aufzuschreiben. Wenn er also irgendwelchen Mist aufgeschrieben hätte, dann wären da Menschen gewesen, die das gemerkt hätten, die sich beschwert hätten und die das korrigiert hätten. Aber nein, hier steht, er geht zurück bis zu den Anfängen, in dem Fall gemeint, bis zur Geburt von Jesus, also diesem Wunder, und befragt dazu Menschen und sagt zu ihnen, wie war das denn? Stimmt das wirklich? Er war selbst war nicht dabei. Stimmt das, was man sich hier erzählt? Ihr wart doch dabei. Du hast es doch mitbekommen. Wie war das denn? Und von daher würde ich sagen, die Außergewöhnlichkeit seines Berichtes ist also eher ein Argument für seine Echtheit als ein Argument dagegen. Wir sollten nicht so naiv sein zu glauben, dass die antiken Menschen alle viel primitiver waren und sie keine Probleme hatten mit Wundern. Sogar die Apostel, die mit Jesus unterwegs waren, trauen ihren eigenen Augen nicht nach seiner Auferstehung und sie sagen, wir können nicht glauben, was wir hier sehen. Das ist also eine typisch menschliche Reaktion. Und die Autoren der Bibel würden davon doch nicht berichten, wenn es nicht wirklich so gewesen wäre. Wieso sollten sie das tun? Das würde doch keinen Sinn machen, so etwas Komisches zu erzählen. Nein, weil es so war, deswegen steht es da. Deswegen wurde es aufgeschrieben. Es gab Menschen, die man dazu befragen konnte. Und das war hier noch der Fall. Und einige dieser Augenzeugen, die Lukas hier erwähnt, sind zu Dienern der Botschaft Gottes geworden, obwohl sie dafür heftig leiden mussten, schon recht bald in den Anfängen des christlichen Glaubens der Kirche. Würde jemand für ein Märchen oder für eine Fabel leiden und sich töten lassen, aber für eine lebensverändernde Tatsache? Wahrscheinlich schon. Selbst oder gerade, wenn sie auf Wundern aufbaut. Oder ein anderes Beispiel, wer würde Frauen als erste Augenzeugen des Wunders der Auferstehung anführen in einer Kultur, wo die Aussage von Frauen überhaupt nichts gezählt hat? Solche Details wären das Erste, was man wegretuschieren würde, wenn man eine erfundene Geschichte glaubwürdiger machen möchte. Aber nein, es steht da, Frauen waren die ersten Augenzeugen des Wunders der Auferstehung. Und damit wird es wahrscheinlicher, dass das ein Wahrheitsbericht ist. Also unsere Skepsis heute kommt aus einer ganz anderen Richtung als damals, aber es bleibt dabei, die Skepsis gehört irgendwie zu uns Menschen dazu. Und weder diese Predigt noch dieser Bibeltext können oder wollen dir beweisen, dass es einen Gott gibt. Aber Gott kann sie benutzen, Predigt und Bibeltext, um dir die Augen zu öffnen für Glaube und für Vertrauen zu Gott. Und dieser Text, genau wie alle anderen Bibeltexte auch, laden dich zu einem glaubenden Vertrauen ein, falls du Gott noch nicht vertraust. Und wenn du zu denen gehörst, die voller Freude Gott nachfolgen, dann hast du jetzt vielleicht ein paar Argumente gehört, die dir in der Schule oder beim Studium oder bei Gesprächen mit Freunden oder Nachbarn helfen. Es ist nicht dumm oder naiv, an Gott zu glauben. Ganz im Gegenteil. Und vielleicht löst das eine neue Begeisterung, eine neue Tiefe für deinen Glauben auf. Es ist ein Glaube der Wissenschaft. Mit Gott können wir ganz viel erklären. Und mit Gott bekommen wir eine Gelassenheit, nicht alles erklären zu müssen. Wir können aber vertrauen. Diese berühmte Suche nach der letzten Theorie oder dem letzten Grund, mit der die Wissenschaft versucht, die Sinnfrage und damit die Frage nach der Entstehung zu beantworten, ist meiner Ansicht nach die Suche nach Gott, der genau diese Frage beantwortet. Gott ist aber nicht mit unserer Ratio, mit unserem Denken im Diesseits hier zu finden, wenn man nur genug und intensiv genug danach sucht. Ich fand es interessant, dass schon der Kirchenvater Augustinus gesagt hat: Ich ging zu den Bergen und fragte sie, seid ihr Gott? Und sie sagten zu mir, wir sind nicht Gott, aber er hat uns erschaffen. Er blickte zu den Wolken und fragte sie, seid ihr Gott? Und sie haben gesagt, wir sind nicht Gott, aber er hat uns erschaffen. Wisst ihr, in manchen Gesprächen, auch über die letzten Jahre mit Atheisten, waren wir inhaltlich ganz dicht zusammen. Und ich konnte sagen in Gesprächen, ich stimme total mit dir überein. An den Gott, den du ablehnst, glaube ich auch nicht. Da sind wir uns ganz einig. Aber lass uns mal den Gott entdecken, wie er sich uns vorstellt. Wenn es dir schwerfällt zu glauben, dann sei geduldig. Bleib dran. Such weiter. Sei offen für einen Gott aus dem Jenseits, der vielleicht an einer ganz unerwarteten Stelle in dein Leben kommt. Und wisst ihr, welchen Effekt es hat, an einen Gott zu glauben, der auch Wunder tun kann? Es führt zu Anbetung und es führt zu Ehrfurcht vor Gott. Wenn Gott Wunder tut, dann zeigt er uns, wie er sich diese Welt eigentlich gedacht hat. Eigentlich zeigen Wunder nicht, wie Gott die Naturgesetze außer Kraft setzt, sondern eigentlich zeigen Wunder, wie er sie wiederherstellt. Wenn Gott Kranke gesund macht, wenn Gott Hungrige satt macht, wenn Gott Tote auferweckt, dann gibt er uns damit einen Vorgeschmack auf die Zeit, wie es einmal sein wird, wenn er alles wieder neu macht. Jesus ist in diese Welt gekommen, um sie zu erlösen. Dafür das Wunder seiner Geburt und dafür das Wunder seiner Auferstehung, mit der er alles bereits besiegt hat, was in der neuen Welt mit ihm keinen Platz mehr haben wird. Tim Keller schreibt in seinem Buch Warum Gott, ich habe euch das mal mitgebracht, da habe ich übrigens auch einige der Gedanken daraus, schreibt in diesem Buch, die Wunder Jesu sind nicht nur eine Herausforderung unseres Denkens, sondern ein Zuspruch an unsere Herzen, dass die Welt, nach der wir uns alle sehnen, kommen wird. Die Wunder Jesu sind nicht nur eine Herausforderung unseres Denkens, sondern ein Zuspruch unseres Herzens, dass die Welt, nach der wir uns alle sehnen, kommen wird. Der Glaube an einen lebendigen Gott schafft das Wissen, dass wir mit unserem Denken und Forschen nur so weit kommen, wie Gott es zulässt. Wer glaubt denn sowas? Ich glaube, Lukas beantwortet die Frage, warum Christen und alle anderen Menschen sehr, sehr wohl einen Gott brauchen. Auch für die Wissenschaft. Herzliche Einladung von Gott, ihm zu vertrauen. Amen.